Gott, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Das, was der Rob vorhin gebetet hat, Herr, das bete ich und ich möchte es nochmal bestätigen, Herr. Wir sind hier zusammengekommen, um in Liedern dich anzubeten und wir sind zusammengekommen, um in der Predigt dich anzubeten. Herr, befähige uns mit offenen Ohren, offenen Herzen heute dein Wort anzunehmen und ich bitte dich, dass du mich führst, Herr, und mir hilfst, nicht nur zu lehren, sondern anzubeten, Herr, hier vorne. Amen. Wunderbar. Wir sind in einer neuen Predigtreihe und zwar beginnen wir heute mit der Predigtreihe Beten wie Paulus und haben gesagt, also erstmal könnt ihr beten dafür, dass ich den richtigen Knopf hier finde. Ah, hier. Wir haben gesagt, als Gemeinde wollen wir 2014 starten mit einem Schwerpunkt auf Gebet. Wir haben letzte Woche schon eine Predigt gehört aus dem Alten Testament, das Gebet der Hanna. Ladet euch runter, wenn ihr sie noch nicht euch angehört habt, und wollen jetzt mit einer kurzen Predigtreihe bis Mitte Februar beginnen, wo wir uns die verschiedenen Gebete des Paulus im Neuen Testament angucken und uns fragen, wie betet er eigentlich und wie können wir davon profitieren, dass seine Gebete in der Bibel festgehalten sind. Sag mal, danke Gott. Oh ja, Dankbarkeit hört sich an. Danke Gott, dass du uns Paulus' Gebete in der Bibel geschenkt hast. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes, dass wir nicht nur Instructions und Gesetze und Gebote in Gottes Wort haben, sondern vielmehr, wir haben Einblicke da rein, wie Leute wie Paulus gebetet haben. Wir können davon lernen. Paulus, würde ich sagen, ist nach Jesus Christus wahrscheinlich der wichtigste Typ, der jemals das Angesicht der Erde beglückt hat. Paulus hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Paulus hat in Europa Gemeindegründungen angefangen. Ohne Paulus und ohne seine Art und Weise außerhalb der Box zu denken, würden wir heute wahrscheinlich gar nicht uns Gedanken machen, ob wir auf der Rheinau oder in der Stadtmitte sitzen. Wahrscheinlich würden wir noch auf dem Baum sitzen, weil Christentum überhaupt nicht nach Europa gekommen wäre. Das Christentum hat unser Schulsystem, unser Krankensystem, alles, was wir hier an Kultur haben, maßgeblich geprägt und rübergebracht. Und dafür sind wir dankbar. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, und zwar von einem Menschen namens D.A. Carson. Es gibt Menschen, die haben zwei Vornamen, die bloß aus jeweils einem Buchstaben bestehen. D.A. Carson hat dieses Buch geschrieben, Lernen zu beten, geistliche Erneuerung durch Gebet. Und D.A. Carson hat alle Paulus-Gebete aus dem Neuen Testament sich angeguckt und darüber geschrieben. Alles, was wir hier predigen in den nächsten Wochen, ist geklaut, und zwar von A, von D.A. Carson und B, von Paulus. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen, entweder vor den Predigten, nach der Predigtreihe, was auch immer. Kauft euch dieses Buch, Lernen zu beten, von D.A. Carson. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus diesem Buch. Und er schreibt Folgendes: Ich bezweifle, dass es auch nur einen Christen gibt, der sich nicht bisweilen mit dem Beten schwer tut. An sich ist das weder eine Überraschung noch ein Grund zur Traurigkeit. Eine Überraschung ist es deswegen nicht, weil wir nach wie vor Pilger sind, die noch viele Lektionen zu lernen haben. Und kein Grund zur Traurigkeit ist es deswegen, weil der Kampf mit diesen Dingen zu der Art und Weise gehört, wie wir lernen. Also, wir haben Probleme mit dem Gebet. Keine Panik, es gehört zum Leben mit dazu. Was aber sowohl eine Überraschung als auch ein Grund zur Traurigkeit darstellt, ist diese krasse Gebetslosigkeit, von der so große Teile der Christenheit in der westlichen Welt gekennzeichnet sind. Seine Grundthese ist, dass wir zu wenig beten in der westlichen Welt als Gemeinde. Und dann schreibt er weiter und fragt: Hey, was fehlt uns maßgeblich als westliche Gemeinde? Was ist der Punkt, der uns am meisten fehlt? Und wahrscheinlich hat jeder von uns eine andere Antwort, je nachdem, wie er gestrickt ist. Aber ich glaube, dass wir all diese Punkte vereinen können unter dem, was Carson hier schreibt. Das eine, das wir in der Christenheit der westlichen Welt am dringendsten brauchen, ist eine tiefere Gotteserkenntnis. Wir müssen Gott besser kennenlernen. Ist das, was du auch spürst? Ist das, was du auch in deinem Herzen hast? Hey, ich muss Gott besser kennenlernen. Ich kenne ihn nicht gut genug. Mein Leben hat Potenzial nach oben und meine Gottesbeziehung hat Potenzial nach oben. Und er schreibt dann weiter: Einer der grundlegenden Schritte darin, Gott kennenzulernen, und eine der grundlegenden Bestätigungen, dass wir Gott kennen, ist das Gebet. Das geistliche, anhaltende, biblisch gesinnte Gebet. Vor anderthalb Jahrhunderten schrieb Robert Murray McChaney Folgendes: Was ein Mensch alleine auf den Knien vor Gott ist, das ist er und sonst nichts. Was ein Mensch alleine auf den Knien vor Gott ist, das ist er und sonst nichts. Was wir hier darstellen, ist vielleicht einfach nur Fassade und Maske, aber das, was wir sind vor Gottes Angesicht auf den Knien, das ist, was wir sind. Doch diese grundlegende Wahrheit haben wir völlig missachtet. Wir haben gelernt, wie man organisiert, Vereine gründet, danke David und Sil, Bücher veröffentlicht, in den Medien präsent ist, evangelistische Strategien entwickelt und Jüngerschaftsprogramme durchführt, aber wir haben vergessen, wie man betet. Und das ist die Grundannahme, die wir hier aussagen möchten als Anfang oder als Grundlage dieser Predigtreihe. Wir brauchen mehr Gebet, wir brauchen mehr von Gott. Und weil wir mehr von Gott brauchen, müssen wir mit ihm in Kontakt treten, müssen wir als seine Geschöpfe mit unserem Schöpfer in Verbindung treten. Und das ist, was ich lernen möchte, diese Predigtreihe, es gibt viele Predigtreihen, die wir predigen, die ich zu mir selbst predige und zu sonst niemandem, aber das ist eine, die ich ganz besonders zu mir selbst predige. Ich möchte Gott besser kennenlernen, mein Herz verlangt nach tieferer Beziehung mit Gott und der einzige Weg, wie ich da hinkomme, das weiß ich, ist Gebet. Und wenn du auf dieser Schiene mitgehen kannst, dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam in den nächsten Wochen uns auseinanderzusetzen mit persönlichem Gebetsleben, mit gemeinschaftlichem Gebetsleben. Lasst uns mit Hunger und Durst Gott nachjagen, ihm nachjagen, uns mehr Erkenntnis von seiner Größe zu geben und dass er unser Herz verändert, damit wir eine betende Gemeinde, ein betendes Volk werden. Lasst uns auf die Suche gehen. Okay, ich möchte eine persönliche These euch vorstellen und ich versuche, die zu belegen heute, okay? Also, ich glaube, unser Gebetsleben ist oft deshalb so frustrierend, weil drei Dinge nicht so richtig stimmen. Erstens, weil wir die falsche Perspektive haben. Zweitens, weil wir die falschen Bitten zu Gott bringen. Und drittens, weil wir die falschen Ziele haben. Ich glaube, unser Gebetsleben, ich spreche von mir, mein Gebetsleben ist, glaube ich, deshalb oft so frustrierend, weil die Perspektive die falsche ist, der Inhalt der falsche ist und die Ziele die falschen sind. Und im Laufe der nächsten Wochen, wenn wir lernen wollen, wie Paulus zu beten, hoffe ich, dass wir die Perspektive des Paulus uns draufziehen, dass wir die Bitten des Paulus beten lernen und dass wir die Ziele des Paulus annehmen lernen. Und ich möchte heute mit euch einen Bibeltext angucken, und zwar finden wir den im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 11. 2. Thessalonicher 1, 2 bis 11. Und in diesem Text, da stecken 6 Schlüssel drin, okay? Es sind 3 Punkte mit 6 Schlüsseln und ein Masterschlüssel, okay? Ich habe heute einen Masterschlüssel für uns auch noch mit dabei. Aber vorher möchte ich ganz kurz beten. Ihr seht, wir haben einen Schwerpunkt auf Gebet. Ich bete ganz kurz und knackig. Gott, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest. Schenke uns die richtige Perspektive, schenke uns die richtigen Gebetsinhalte und schenke uns die richtigen Ziele, Herr, damit wir lernen, besser zu beten und besser mit dir in Kontakt zu treten. Amen. Erstens, bete mit Perspektive, dankbar und zuversichtlich. Ich möchte euch die Verse 3 bis 4 vorlesen aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Wir müssen, also Paulus und seine Mitarbeiter, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer und den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Also hier ist noch gar nicht das Gebet. Ja, hier ist sind erstmal die ersten Worte des Paulus, bevor er anfängt zu beten. Aber es ist ganz wichtig, um die Perspektive des Paulus zu entdecken, diese Verse uns anzugucken. Der erste Schlüssel, den wir hier finden, ist, Paulus beginnt mit Dankbarkeit. Bevor Paulus überhaupt anfängt, seine Perspektive ist nicht die Situation der Gemeinde in Thessalonich, sondern Dankbarkeit. Arno Backhaus, so heißt er, folgendes geschrieben: Dankbarkeit trägt das Gute der Vergangenheit in die Gegenwart. Dankbarkeit trägt das Gute der Vergangenheit in die Gegenwart. Das ist die Gebetsgrundhaltung des Paulus, Dankbarkeit. Er fängt seine Gebete an, indem er sagt, wofür er dankbar ist. Hätte Paulus einen Reset-Knopf gehabt und du hättest da drauf gedrückt, dann wäre er auf Dankbarkeit gesprungen. Paulus' Werkseinstellung war Dankbarkeit. Ja? Ich möchte euch mal ein paar Bibelverse vorlesen. Die Gebete, die er beginnt in den Briefen, Römerbrief. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. 1. Korinther, denkt an die Korinther-Gemeinde, okay? Was sagt er am Anfang? Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Dankbarkeit. 2. Korintherbrief. Gelobt sei Gott, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Epheser. Gelobt sei Gott, der uns mit allem geistlichen Segen gesegnet hat. Philipperbrief. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Kolosser. Wir danken unserem Gott und beten alle Zeit für euch. Wenn Paulus angefangen hat zu beten, hat er das erstmal mit der Perspektive der Dankbarkeit gemacht. Reality Check. Ich habe heute einige Reality Checks, eure Realitätsabgleich für euch. Stell dir mal folgende Frage. Was ist meine Werkseinstellung? Okay? Stell dir die Frage, wenn du einen Reset-Knopf hättest, wo würdest du landen? Ist deine Werkseinstellung Dankbarkeit? Mit was fängst du an, wenn du betest? Ich fange ganz oft an mit Gott, es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist mein Reset-Knopf springt auf, es tut mir leid, ich bin mir meiner Sünde bewusst. Und ich möchte Sündenbewusstsein behalten, aber ich möchte, dass mein Reset, mein Werkseinstellungsmodus Dankbarkeit ist. Okay, erster Schlüssel ist Dankbarkeit, aber nicht nur, dass Paulus dankbar ist, sondern auch, wofür er dankbar ist. Paulus ist dankbar für die Anzeichen der Gnade Gottes in den Christen in Thessalonich. Er ist dankbar für die Anzeichen der Gnade Gottes, die er sieht in sich und in anderen. Und Carson schreibt Folgendes, den zitiere ich jetzt, ohne ins Buch zu gucken. Im Großen und Ganzen scheinen sich unsere Dankgebete recht eng an unser materielles Wohlergehen und unseren Komfort anzulehnen. Die ungeschminkte Wahrheit ist die, dass das, wofür wir am häufigsten danken, verrät, welchen Dingen wir den höchsten Wert zuschreiben. Also Paulus ist nicht nur dankbar, sondern er ist auch noch dankbar für die richtigen Dinge oder für die richtige Sache. Reality Check. Wofür dankst du Gott am meisten? Für dein neues iPad? Für das neue Auto? Oder vielleicht dankst du dem Herrn im Glauben für dein neues Auto, das noch kommen möge? Das, wofür du am meisten dankst, ist das, was dir am wertvollsten ist. Paulus ist dankbar für die Anzeichen der Gnade Gottes im Leben der Thessalonicher und in seinem Leben. Matt Chandler bringt es wie so häufig auf den Punkt. Er sagt, alles, was du besitzt, ist das Material für zukünftige Flohmärkte, Schrottplätze und Müllhalden. Alles, was du besitzt, wird irgendwann verrotten oder verkauft. Und er illustriert es auch noch ganz gut. Er sagt, hey, ihr sitzt heute hier drin, ihr freut euch gerade über euer neuestes Handy und wenn ihr die Türe hier durchschreitet, dann ist es schon alt und ihr müsst ein neues holen. Alles, was du besitzt, wird vergehen. Wenn du paulusmäßig beten lernen möchtest, dann fange an, erstens nach Anzeichen der Gnade in dir, in deinem Leben und im Leben der anderen Ausschau zu halten und dann dafür zu danken. Okay, Schlüssel 2. Wir haben heute einiges, was wir abdecken wollen. Schlüssel Nummer 2 finden wir in den nächsten Versen. Paulus' Perspektive besteht nicht nur aus Dankbarkeit, sondern auch aus Zuversicht. Er blickt in die Vergangenheit und die Gegenwart, ist dankbar dafür und er blickt in die Zukunft. Verse 5 bis 10. Okay, ich bin dafür dankbar, dass ihr euch einander liebt und dass ihr geduldig seid. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In Feuerflammen wird er dies tun, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheinen bei allen Gläubigen an jenem Tag. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Okay, das ist die Einleitung zum Gebet. Hier sehen wir Paulus Zukunftsperspektive. Er blickt nicht nur dankbar nach hinten, sondern auch zuversichtlich in die Zukunft. Er sagt in Thessalonichern Folgendes: Freut euch aus zwei Gründen. Erstens, freut euch, das sind drei Gründe. Gott wird eure Bedränger richten. Okay, die Leute, die euch jetzt bedrängen, die werden von Gott gerichtet werden. Zweitens, freut euch, er wird euch den Bedrängten Recht schaffen und Ruhe geben. Und Jesus wird wiederkommen und sein ewiges Königreich aufrichten. Das ist die Ewigkeitsperspektive des Paulus. Paulus kann dankbar sein, ob in Mangel oder im Überfluss, ob hungrig oder satt, ob notleidend oder in guter Versorgung. Seine Antwort ist immer: So oder so, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das steht in Philipper 4,13. Notleiden vermag ich in dem, der mich kräftigt. Versorgung vermag ich zu genießen in dem, der mich kräftigt. Weil er sein Leben mit Ewigkeitsperspektive lebt. Jonathan Edwards war ein Erweckungsprediger in den USA, 1700ern, und er hat Folgendes gesagt: Lord, stamp eternity on my eyeballs. Präge meine Ewigkeitsperspektive auf meine Augen ein. Gib mir Ewigkeitsperspektive. Stamp eternity on my eyeballs. Reality check. Betest du mit Dankbarkeit und mit Ewigkeitsperspektive, ist die Frage. Oder drehen sich alle deine Gebetsanliegen um deine persönlichen, kurzlebigen Bedürfnisse für das Hier und Jetzt? Deine Gebetsperspektive bestimmt, wofür du betest. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie Paulus an Gebet rangegangen ist. Nach hinten blickend, nee, das ist da, in die Vergangenheit, in die Gegenwart mit Dankbarkeit, in die Zukunft geblickt mit Ewigkeitsperspektive. Und hier kommen wir zum eigentlichen Gebet des Paulus für die Thessalonicher. Und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, was Paulus von Gott erbittet. Und das ist der zweite Punkt. Kannst einmal klicken. Bete das Richtige. Wofür betet Paulus? Lasst uns von Paulus lernen, wofür wir beten sollen. Vers 11. Deshalb beten wir. Okay, da können wir mal kurz eine Pause machen. Paulus bittet, er fordert nicht von Gott. Er verlangt nicht. Er befiehlt nicht, er proklamiert nicht, er bittet. Paulus steht da und sagt: Bitte. Allein hier können wir schon sehr viel von Paulus lernen. Also deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung. Ich finde zwei Dinge interessant. Erstens, was Paulus hier nicht betet, und zweitens, was er betet. Also Paulus schreibt ja hier nicht für uns einen Brief, damit wir beten lernen, sondern er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Die hat wohl dem Paulus einen Brief zuerst geschrieben und er antwortet auf den Brief der Gemeinde in Thessalonich. Und er antwortet in die Situation der Gemeinde hinein. Und zwar lesen wir in Vers 4, dass die Gemeinde verfolgt und bedrängt wird. Okay, also die Gemeinde in Thessalonich, die hat ein Problem: Verfolgung und Bedrängung oder Bedrängnis. Verfolgung legt sowas nahe wie eine zielgerichtete, organisierte Initiative von außen, um die Gemeinde zu zerstören, auf eine bedrohliche Art und Weise. Verfolgung heißt, jemand oder eine Gruppe von Leuten versucht, die Gemeinde auf skrupellose Art und Weise zu zerstören. Okay, das ist die Situation der Thessalonicher. Da gibt es Leute, die von außen kommen und zerstören wollen. Und sie leiden unter Bedrängnis. Das ist eher ein allgemeines Wort und beschreibt eine schmerzhafte, leidensvolle oder eine Leidenserfahrung. Okay? Die Gemeinde in Thessalonich leidet und wird verfolgt auf brutale Art und Weise. Und nur nebenbei erwähnt, das ist nicht das Problem nur der Gemeinde in Thessalonich, sondern es ist aktuell das Problem vieler Christen weltweit. Wir haben 100 Millionen Christen, die für ihren Glauben verfolgt werden. Vor 4-5 Tagen wurde der Weltverfolgungsindex von der Organisation Open Doors veröffentlicht. Und die Zahl, laut diesem Bericht, die Zahl der Christen, die für ihren Glauben getötet wurden, hat sich von 2012 auf 2013 verdoppelt. Und allein die Zahl der Menschen, die in Syrien für ihren christlichen Glauben getötet wurden im Jahr 2013, ist so hoch wie die Zahl weltweit 2012. Bedrängnis und Verfolgung. Nicht, dass dein Chef dich schräg anguckt, weil du einen Fisch auf dem Auto hast. Okay? Bedrängnis und Verfolgung. Letztes Jahr wurden so viele Menschen in Syrien für Jesus Christus und ihren Glauben an Jesus Christus getötet, wie das Jahr davor weltweit. Allein das ist ein Grund zu beten. Und in genau so einer Situation hat sich die Gemeinde in Thessalonich befunden. Und was Paulus nicht betet, ist Folgendes. Der Herr möge eure Verfolgung und Bedrängnis übernatürlich beenden. Das wäre doch ein logisches Gebet. Wir haben den Apostel Paulus, der verantwortlich ist für die Menschen in Thessalonich, die Christen in Thessalonich, die werden wahrscheinlich abgeschlachtet und diskriminiert bis auf die Knochen. Und er betet nicht, diese Bedrängnis und diese Verfolgung möge aufhören. Es ist nicht erstaunlich, die Ewigkeitsperspektive des Paulus beeinflusst extrem, wie er betet für sich und für andere. Stattdessen verwendet er Schlüssel Nummer 3. Er bittet, dass Gott die Thessalonicher ihrer Berufung würdig mache. Er betet, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung. Was heißt es, dass Gott die Thessalonicher, dass Gott uns würdig machen soll unserer Berufung? Paulus schreibt im Römerbrief Folgendes: Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Also die, die Gott berufen hat, sind die, die Gott gerecht gemacht hat. Es sind die, die Gott gerettet hat. Also wenn du Jesus nachfolgst, hast du ewiges Leben empfangen. Du hast Jesus als stellvertretendes Opfer am Kreuz, der für dich gestorben ist, damit deine Sünde nicht mehr für dich zählt, sondern dass seine Gerechtigkeit dir zugerechnet wird. Du wurdest von Gott adoptiert als ein geliebtes Kind Gottes. Du hast eine Hoffnung, die über irdische Güter und über irdische Probleme hinausgeht. Das ist deine Berufung. Das ist das, wovon Paulus spricht, wenn er sagt, hey, ihr habt eine Berufung und Gott möge euch würdig dieser Berufung machen. Gott möge euch würdig machen dieser Identität, die ihr in Jesus Christus empfangen habt. Paulus betet, dass Gott die Thessalonicher dieser Berufung würdig macht. In anderen Worten, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott gebe dir die Gnade, dass du würdig dieser Identität und dieser Errettung leben mögest. Epheser 4, Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also Paulus gibt uns ein super gutes Beispiel ab, indem er nicht primär für die Situation betet, sondern dafür betet, dass die Christen, die in der Situation drin sind, würdig gemacht werden, von Gott diese Situation zu ertragen, auf eine Art und Weise, wie es Gott die Ehre gibt. Für mich ist das ein Eye-Opener. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir beschäftigen uns doch sehr viel damit, wenn wir beten, für eine Situation zu beten oder gegen eine Sache zu beten. Paulus ist dankbar, zuversichtlich und betet um eine würdige Haltung in der Situation. Also eine Veränderung der Situation, sowas passiert auch. Wir sollen auch dafür beten und es gibt auch Gott die Ehre, wenn er Situationen ändert. Aber es gibt Gott noch viel mehr Ehre, wenn wir als seine Kinder voll und ganz auf ihn vertrauen. In Gebet und in Vertrauen durch Leiden hindurchgehen und ihn verherrlichen die ganze Zeit durch. Wenn du deinem ungläubigen Arbeitskollegen erzählst, hey, gestern ging es mir schlecht und heute ist die Situation anders, dann sagt er, ja, passiert mir auch ständig. Aber wenn dein Arbeitskollege sieht, dass du in einer schwierigen Situation bist und dass du erhobenen Hauptes, vertrauensvoll durch diese schwierige Situation hindurchgehst, auf eine Art und Weise, wie dein Arbeitskollege das nicht tun könnte, dann gibt es Gott die maximale Ehre. Deshalb betet Paulus so, wie er betet. Reality Check. Wie oft bittest du Gott um die Veränderung deiner Lebensumstände? Und wie oft betest du darum, innerhalb dieser Lebensumstände verändert zu werden, so dass andere sehen, dass dein Glaube echt ist? Wenn du biblisch beten lernen willst, dann musst du lernen, für einen würdigen Lebenswandel zu beten, statt für ein angenehmes Leben, für dich und für andere. Ich möchte Paulus-mäßig beten lernen, Leute, und Paulus-mäßig leben lernen. Okay, Paulus hat nicht bloß eine Bitte, er hat zwei Bitten und hier sind wir bei Schlüssel Nummer 4. Kannst klicken, in der Neues Leben Übersetzung steht, wir beten nicht nur, dass Gott euch würdig mache der Berufung, sondern wir beten auch, dass Gott eure guten Absichten und das, was ihr aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Was ich so cool finde, ist, dass Paulus hier schreibt, ich bitte darum, dass Gott euch Kraft gibt für eure guten Absichten. Vielleicht kennt ihr diesen hippen Spruch, wo auch Facebook, solche Sprüche sind immer auf Facebook zu sehen, ist es hier richtig gerade? Ja. Ein hipper Spruch, der so kursiert, bitte nicht Gott, das zu segnen, was du tust, sondern tu das, was Gott segnet. Ja, es klingt schön und es ist auch irgendwie nicht falsch, aber Paulus sagt, hey, das, was du tust, Gott möge dir Kraft dafür geben. Okay? Du musst nicht dein Leben lang nach dem Plan Gottes suchen und dann, wenn du ihn entdeckt hast, losgehen, sondern du sollst losgehen im Vertrauen auf Gott und er wird dir Kraft dafür geben. Das Coole ist nämlich, dass Gott dir ein neues Herz geschenkt hat, wenn du Christ bist, dass er dir einen neuen Sinn geschenkt hat. Das heißt, Gott bei deiner Bekehrung, als du neues Leben empfangen hast, als du lebendig wurdest, geistlich gesehen, hast du Ziele empfangen, hast du Motive empfangen, hast du ein neues Herz empfangen. Das Herz ist da, wo die Gedanken, die Wünsche, die Ziele, die Gefühle sind, in der hebräischen, biblischen Sicht. Du hast die richtigen Ziele und er betet, dass Gott diese Ziele mit Kraft erfüllt. Als Christen möchtest du Gott gehorchen, du möchtest sein Wort besser kennenlernen, du möchtest nicht mehr sündigen. Als Christ möchtest du eigentlich anderen von Jesus erzählen, du möchtest mit deinem Leben einen Unterschied machen, du möchtest in der Lage sein, deine Feinde zu lieben. Das möchtest du alles als Christ. Das ist ein Anzeichen dafür, dass du Christ bist. Aber leider bleiben das oft nur fromme Wünsche, ne? Und daran sind wir frustriert und daran scheitern wir manchmal. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber es ist nicht anders. Um deine guten Absichten, die du tatsächlich hast als Christ, wirklich umsetzen zu können, musst du darum beten, dass Gott dir die Kraft gibt, sie umzusetzen, weil du nicht in der Lage bist, der Held zu sein. Das war der Punkt unserer letzten Predigtreihe. Nicht du bist der Held, Jesus Christus ist der Held. Du brauchst die Kraft Gottes in deinem Leben, damit deine Ziele und Wünsche für Gott in Erfüllung gehen. Wenn du paulusmäßig beten lernen willst, dann bitte Gott darum, dich mit Kraft auszustatten. Bitte Gott darum, dir Kraft zu geben, das zu tun, was du tun möchtest. Paulus war frustriert an diesem Punkt, wir sind frustriert an diesem Punkt, alles klar, let's go. Vielleicht stellst du dir an diesem Punkt die doch sehr entscheidende Frage. Ist es jetzt ein Muss für mich? Muss ich darum beten, dass Gott mich würdig macht? Muss ich darum beten, dass er mir Kraft gibt, für ihn zu gehen? Oder reicht es nicht einfach, einen Kopf einzuziehen, mich zu Hause zu verschanzen und darauf zu warten, dass entweder er wiederkommt oder ich irgendwann einen Löffel abgebe? Kennst du den Gedanken? Naja gut, es gibt die radikalen Christen, die machen das, was man predigt, und es gibt Leute wie mich, wir gucken zu, wie das passiert. Halleluja, praise the Lord. Gibt es diese Option? Diese Option gibt es nur für dich, wenn du keine paulusmäßigen Ziele hast. Für Paulus und für uns gibt es keine andere Antwort als, ja, wir brauchen das alle. Ja, wir müssen alle würdig leben unserer Berufung. Ja, wir müssen alle beten um Kraft von oben, weil wir ein Ziel haben, ein gemeinsames Ziel. Wenn du dieses Ziel nicht teilst, kannst du dich heute Mittag nach Hause auf die Couch setzen und einfach sagen, geht mich nichts an. Du bist ein armer Mensch, wenn du dieses Ziel nicht teilst, das Paulus hat. Dritter Punkt. Bete mit dem richtigen Ziel, und zwar Verherrlichung Jesu und seiner Jünger. Das ist, was Paulus betet. Paulus schreibt weiter, ich bete dies alles, also alles, was ich bis jetzt gebetet habe, bete ich, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus. Okay, wir sollen dankbar sein, wir sollen zuversichtlich in die Zukunft blicken mit Ewigkeitsperspektive, wir sollen würdig gemacht werden der Berufung, wir sollen Kraft empfangen, damit. Okay, das alles soll geschehen, um ein Ziel zu erreichen. Würdig zu sein ist nicht das Ziel. Kraft zu haben ist nicht das Ziel. Das Ziel ist ein anderes. Und zwar, unser Leben soll Jesus Ehre machen und ihn gut aussehen lassen. Dein Leben ist eine Leinwand, um Jesu Namen groß zu machen, um Jesus Christus groß zu machen. Das ist das Ziel deines Lebens. Die nächste Gehaltserhöhung, okay, schön, wenn sie kommt, aber das ist nicht das Ziel deines Lebens. Das ist das Ziel, worum es sich bei Paulus rund um die Uhr dreht. Jesus Christus verherrlichen. Was er sagt, was er denkt, was er tut, was er betet, was er nicht sagt, hat alles ein Ziel, die Verherrlichung seines Herrn Jesus Christus. Philipper 3, Vers 8, da schreibt er folgendes. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Jesus Christus zu kennen, ist das unüberbietbar Größte, was es sich vorstellen kann. und er gibt alles auf, um Jesus Christus kennen zu dürfen. Oder Kolosser, Kapitel 1, Vers 16. Denn durch ihn, Jesus Christus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Jesus Christus ist derjenige, der am Anfang steht und der am Ende steht. Durch ihn wurde alles geschaffen und alles wurde für ihn geschaffen, inklusive dir. Dein Lebensziel ist Jesus Christus. Du wurdest, schreib dir diesen Satz in die Ohren. Nimm den bitte mit. Wenn du nichts anderes mitnimmst, nimm diesen Satz mit. Du wurdest nicht geschaffen, um jemand zu sein. Du wurdest nicht geschaffen, um jemand zu sein. Du wurdest geschaffen, um jemanden zu kennen und zu verherrlichen. Jesus Christus. Wenn du in menschlichen Augen niemals etwas darstellst, aber Jesus Christus kennst und verherrlichst, dann hast du das Ziel deines Lebens erreicht. Reality Check. Was ist dein höchstes Ziel im Leben? Was ist mein höchstes Ziel im Leben? Gott hat dich in seinem Bild geschaffen, damit du ihn widerspiegeln kannst. Gott hat dich in seinem Bild geschaffen, damit du ihn groß machen kannst. Nicht, weil er es nötig hätte, von uns groß gemacht zu werden. Er kann durch uns keinen Millimeter wachsen. Er ist schon unendlich groß. Aber durch unser Leben, durch uns kann Gott bekannt werden in unserem Umfeld. Seine Herrlichkeit, seine Demut, seine Stärke, sein Dienerherz kann durch uns wiedergespiegelt werden, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Seine Güte, Gnade, Stärke. Ich fordere dich heute Morgen auf und heraus, mach die Verherrlichung Jesus zu deinem höchsten Ziel. Bete so und lebe so, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Okay, das ist ein größtes und erstes Ziel, Jesus zu verherrlichen. Aber jetzt kommt eine Überraschung. Kannst einmal klicken. Das ist überraschend. Vers 12. Ich bete dies alles, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus Christus und ihr in ihm. Also nicht nur Jesus soll verherrlicht werden, sondern ihr, die Christen, sollt verherrlicht werden in ihm. Und das ist doch irgendwie überraschend. Jesus soll glorifiziert werden und wir sollen auch glorifiziert werden. Jesus soll den Ehrenplatz bekommen und wir sollen auch den Ehrenplatz bekommen. Paulus, was meinst du damit? In Jesaja 42, Vers 8 steht Folgendes. Ich bin Yahweh, sagt Gott, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen. Okay? Gott teilt seine Ehre nicht mit dir. Und trotzdem sagt Paulus, ich bete, dass in euch Jesus verherrlicht werde und ihr in Jesus. Okay, wenn die Bibel davon spricht, dass Christen verherrlicht werden, dann ist da was anderes mit gemeint, als wenn die Bibel davon spricht, dass wir Gott verherrlichen sollen. Okay? Es ist nicht so, dass wir Gott anbeten sollen und die anderen sollen uns anbeten. Können wir Amen dazu sagen? Wir sollen nicht angebetet werden. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ganz praktisch für unseren Alltag. Wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpfe und wir sollen nicht angebetet werden. Wir lesen nochmal Römer Kapitel 8, was wir vorhin schon gehört haben. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also Paulus spricht davon, dass Gott Menschen erwählt, errettet und verherrlicht. Und wenn die Rede davon ist, dass Menschen verherrlicht werden, dann ist es meistens in der Bibel so, dass davon gesprochen wird, dass Jesus Christus irgendwann wiederkommt oder dass wir den Löffel abgeben und dass dann ein Teil von uns ins Grab runtergelassen wird und dass ein anderer Teil einen neuen Körper bekommt, unser Geist. Wir sind zweiteilig. Körper und Geist. Sichtbar und unsichtbar, okay? Und die Verherrlichung ist eigentlich der Moment, wo wir unseren Körper verlassen und einen neuen Körper bekommen, einen Körper, wie Jesus Christus einen hat. Und das liegt in der Zukunft, ne? Aber, also ich gehe davon aus, dass keiner von euch momentan tot ist. Aber diese Verwandlung, die wird nicht nur in der Zukunft vollendet werden, sondern sie hat schon begonnen am Tag deiner Bekehrung. Diese Verherrlichung ist nicht nur Zukunft, sondern already not yet. Schon noch nicht ganz, okay? Wir lesen eine andere Bibelstelle, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Durch Jesus Christus können wir Gott sehen. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Durch Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus werden wir schrittweise verändert. Wir werden jetzt schon verändert, immer mehr hin zu einem Menschen, der Jesus immer ähnlicher wird. Okay, das ist die Verwandlung, in der wir gerade stecken. Also Verherrlichung der Kinder Gottes bedeutet, dass sie verwandelt werden. Sie werden immer mehr wie Jesus. Okay? Also, Paulus betet mit der richtigen Perspektive. Er betet dankbar und zuversichtlich. Seine Bitten sind, dass Gott uns würdig macht und uns Kraft gibt, Gutes zu tun, damit fünftens Jesus groß gemacht wird und sechstens wir Jesus immer ähnlicher werden. Ist das nicht genial? Ich finde, es ist sehr hilfreich. Ich finde, es ist sehr hilfreich, sich das Gebet von Paulus anzugucken. Die Frage ist einfach nur, wie merkt man sich das? 6 Schlüssel, 3 Punkte, verschiedene Farben auf der PowerPoint. Wie merke ich mir das? Und ich hab euch ein Bild mitgebracht, das euch vielleicht hilft, das besser zu verstehen. Du kannst einmal klicken. Ich bin spazieren gelaufen und ich dachte mir, wie kann man das erklären? Was heißt es, wie Paulus zu beten? Und ich hatte einen dieser häufigen genialen Momente. Das war ein Scherz. Und Jesse weiß das. Und mir ist aufgefallen, hey, beten wie Paulus heißt, beten wie ein Baum. Also, ich erkläre euch, was ich meine. Beten wie Paulus beinhaltet Perspektive, Inhalt und Ziel. Okay? Perspektive, Paulus' Perspektive ist in die Vergangenheit, Dankbarkeit, in die Gnade, die er sieht und Anzeichen der Gnade Gottes, die er sieht in seinem Leben und im Leben der anderen. Er verwurzelt sich rückblickend, hinter sich blickend in Dankbarkeit. Perspektive nach hinten, Perspektive nach unten. Und gleichzeitig ist seine Perspektive zuversichtlich in die Zukunft gerichtet, nach oben. Er hat Ewigkeitsperspektive, er richtet sich nach dem aus, was kommen mag. Dankbarkeit, Zukunftsperspektive. Dankbarkeit, Zuversicht. Okay? Das ist die Perspektive. Dann haben wir die Inhalte, die richtigen Bitten. Paulus betet, mach uns würdig der Berufung. Gib uns Kraft. In anderen Worten, wir haben ein Ziel und wir brauchen Ernährung. Unsere Wurzeln, wir brauchen etwas von dir, was von oben kommt. Wir brauchen Nährstoffe aus dem Boden. Lass es regnen, lass den Boden fruchtbar sein. Gib uns, was wir brauchen, um wachsen zu können. Mach uns würdig. Und gib uns Kraft. Ein Baum zieht seine Kraft aus den Wurzeln. Okay? Perspektive, Kraft und das dritte ist das Ziel, dass Jesus verherrlicht wird und wir verändert werden. Das sind die Früchte des Gebets. Wir haben eine Perspektive, verwurzelt in der Erde, nach oben ausgestreckt, wo die Sonne ist. In der Bibel steht, Gott ist uns Sonne und Schild. Wir haben Perspektive, wir haben Bitten um Kraft. Und wir haben Frucht, die aus dem Gebet kommen sollen. Die Frucht ist, Jesus Christus zu verherrlichen und selbst verwandelt zu werden. Ja, ist ein cooles Beispiel, ne? Und ich möchte ein Versprechen einlösen. Und zwar habe ich gesagt, es gibt 6 Schlüssel, die seht ihr hier, und es gibt den Master Key. Okay? Wer von euch auf Filme steht wie Tron oder irgendwelche anderen Filme, die bloß Nerds angucken, da kommen dann so... Rob, come on. Ja, Outing ist heutzutage sehr wichtig. Und der Master Key, ja. Ihr kennt vielleicht auch den Film Die Matrix und da gibt es den Schlüsselmacher. Ja. Es gibt einen Master Key, mit dem Paulus zu Ende betet, das sein Gebet beendet und ich möchte diese Predigt auch mit diesem Master Key beenden. Und zwar beendet Paulus sein Gebet wie folgt. Ich habe die Perspektive, Dankbarkeit und Zukunft. Ich habe die Bitte um würdiges Leben und um Kraft. Ich habe ein Ziel. Jesus soll verherrlicht werden, ich und ihr soll verwandelt werden. Nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist der Master Key. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist der Master Key für alles. Egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, der Master Key zur Veränderung, der Master Key zur Lösung ist die Gnade Jesu Christi. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du versumpft bist in deinen Sünden, wenn du noch keine Vergebung deiner Sünden empfangen hast, die Schuld und die Scham lastet auf deinen Schultern und du versuchst, gut genug zu sein, um Gott zu gefallen, der Master Key für dein Leben ist Gnade. Gnade, die auf die Welt gekommen ist in Jesus Christus. Gnade, die in Jesus Christus ein perfektes, sündfreies Leben geführt hat. Gnade, die ans Kreuz gegangen ist, um für dich zu sterben. Wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du heute die Möglichkeit, Ja zu ihm zu sagen. Alles, was du tun musst, ist zu bekennen, dass du ein Sünder bist und zu sagen, Jesus Christus, ich vertraue auf dich. Das ist, was das Wort Pistis, Glauben bedeutet. Hat überhaupt nichts mit dem Wort Glauben zu tun, was wir im Deutschen haben. Ich glaube, dass etwas stimmt oder ich glaube dem, was du sagst. Ja, ich glaube, dass es richtig ist. Das ist schon ein Teil davon. Aber das Wort Pistis heißt eigentlich Vertrauen. Vertrauen setzen auf. Alles, was du tun musst, um gerettet zu werden, ist auf Jesus Christus vertrauen und zu glauben, dass er für dich bezahlt hat. Wenn du das annimmst, bist du ein gerettetes Kind Gottes. Aber vielleicht bist du schon Christ und du bist einfach nur frustriert. Oder noch schlimmer, vielleicht bist du Christ und du bist nicht frustriert. Bist eigentlich ganz zufrieden. Der Master Key für dein Leben ist die Gnade Jesu Christi und alleine seine Gnade kann den Unterschied machen. Jesus plus nichts ist alles. Egal, was du nach Jesus, nach dem Plus einsetzen möchtest, vergiss es und besinne dich auf die Gnade Jesu Christi. Jesus plus nichts ist alles. Die Gnade ist der Boden, auf dem wir und unsere Gebete stehen. Ohne die Gnade können wir nicht paulusmäßig beten, ohne die Gnade können wir nicht paulusmäßig leben und ohne Gnade können wir nicht Jesus verherrlichen und immer mehr werden wie er. Gnade allein. Aber mit der Gnade ist alles möglich. Mit der Gnade ist alles möglich für dich. Ich möchte beenden mit einem Gebet und ich möchte dir zusagen, dass Jesus Christus die Antwort auf jedes einzelne Problem deines Lebens ist. Und wenn Jesus Christus nicht die Antwort auf jedes Problem deines Lebens ist, dann hast du die falschen Probleme. Jesus, ich bitte dich, dass du durch deine Gnade in uns wirkst, Herr. Jesus, wir bekennen vor dir, dass all das, was ich jetzt hier dargelegt habe, dass alles, was wir hören von Paulus und was wir in Paulus' Leben sehen, dass wir lange noch nicht da angekommen sind, dass wir absolut bedürftig sind und dass, wenn wir versuchen, gut dazustehen, höchstens uns selbst täuschen können, aber nicht dich. Herr, wir bekennen vor dir, dass wir bedürftig sind, Herr, dass wir einen Kampf in uns haben zwischen dem alten Mensch und dem neuen Mensch, dass wir mit der Sünde, die in uns lebt, kämpfen, Herr, dass wir oft frustriert sind. Wir bekennen es vor dir. Herr, wir bekennen, dass wir ein armseliges Gebetsleben haben, gemessen an dem, was du für uns siehst, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns bußfertige Herzen gibst und dass du uns deine Gnade erfahren lässt, um zu beten wie Paulus und zu beten wie ein Paul, mit wie ein Baum, mit Perspektive, mit den richtigen Inhalten und mit dem richtigen Ziel. Wir brauchen dich dafür, Herr. Wir wünschen uns, dass unser Glaube nicht nur schön klingt an einem Sonntag, sondern dass er ganz praktische, Jesus verherrlichende, Christus zentrierte Folgen hat in unserem Alltag. Wir brauchen dich, Herr. Amen.